Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute tauchen wir ein in ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Der mittelalterliche Lageraufbau.
Genau, wir sprechen über Feldlager. Und damit meine ich nicht irgendwelche Zeltchen am Waldrand, sondern richtige temporäre Siedlungen. Ganze Dörfer auf Zeit, könnte man sagen.
Das ist für viele erstmal schwer vorstellbar. Aber wenn man bedenkt, dass diese Lager teilweise Wochen oder sogar Monate lang bewohnt wurden, da steckt eine enorme Logistik dahinter.
Absolut. Im Mittelalter waren Feldlager praktisch allgegenwärtig. Bei Militärkampagnen natürlich, aber auch bei großen Pilgerreisen oder Versammlungen. Denk an die Kreuzzüge. Da zogen teilweise, Schätzungen sprechen von 30.000 bis 40.000 Menschen. Kämpfer, Pilger, Tross, alles zusammen.
40.000 Menschen, das ist eine Kleinstadt.
Und die mussten irgendwo schlafen, essen, ihre Ausrüstung pflegen. Das Lager war quasi ihr mobiles Zuhause.
Was ich spannend finde, diese Lager waren ein echtes Abbild der damaligen Gesellschaft. Mit allen Hierarchien und sozialen Strukturen.
Das trifft es gut. Die Unterkünfte der Anführer standen meist im Zentrum oder an erhöhten Positionen. Größer, komfortabler. Und je weiter nach außen, desto einfacher wurde es.
Das kennen wir ja auch von modernen Reenactment-Lagern. Da achtet man auf solche Details.
Interessant ist der Unterschied zwischen Kriegs- und Friedenszeiten.
In Kriegszeiten ging es primär um Schutz, oder? Eine sichere Basis für Operationen.
Und in Friedenszeiten verwandelten sich dieselben Strukturen in Orte des Handels, des Handwerks, der Zusammenkunft. Märkte entstanden, Handwerker boten ihre Dienste an.
Mein erstes Reenactment-Lager war... Das war ein Erlebnis. Ich kam als kompletter Neuling, hatte kaum Ahnung. Und dann stehst du da zwischen all diesen Zelten, riechst das Holzfeuer, hörst das Hämmern der Schmiede.
Wie hat sich das angefühlt?
Wie ein Fenster in die Vergangenheit. Plötzlich versteht man, warum Authentizität so wichtig ist. Es geht nicht darum, perfekt historisch korrekt zu sein. Es geht darum, Geschichte erlebbar zu machen.
Genau das beschreiben Historiker oft als lebendige Geschichtsbücher. Man kann noch so viele Texte lesen, aber erst wenn man selbst in einem Lager steht, begreift man die Herausforderung.
Die Wasserversorgung zum Beispiel. Oder wohin mit dem Abfall? Wie organisiert man Essen für 100 Leute ohne Kühlschrank?
Das sind Fragen, die unsere Vorfahren täglich lösen mussten. Bei den großen Herzügen, bei Belagerungen wie der von Antiochia im ersten Kreuzzug, da hing das Überleben davon ab, wie gut das Lager organisiert war.
Und wie schnell man es auf- und abbauen konnte.
Genau, bei Gefahr musste man Teile vom Lager schnell verlegen können. Aber ein ganzes Lager abbauen, das dauerte keine paar Stunden.
Was macht denn für dich ein gutes Lagererlebnis aus? Also heute, im Reenactment.
Wenn ich vergesse, in welchem Jahrhundert ich bin. Wenn alles zusammenpasst, die Zelte, die Geräusche, die Menschen, die ihre Rollen leben.
Diese Immersion. Wenn selbst die kleinen Details stimmen. Das Geschirr, die Kleidung, die Art, wie gekocht wird.
Und das Gemeinschaftsgefühl. Ein Lager war nie eine Ansammlung von Einzelkämpfern. Es war eine funktionierende Gemeinschaft, in der jeder seine Aufgabe hatte.
Vom Schmied bis zum Wasserträger. Jeder war wichtig.
Und genau das wollen wir in dieser Episode erkunden. Wie baut man so ein Lager auf? Was braucht man? Welche Überlegungen stecken dahinter?
Von der Standortwahl bis zur Feuerstelle. Von der Infrastruktur bis zum sozialen Gefüge.
Geschichte zum Anfassen. Das ist unser Ziel heute.
Jetzt wird's praktisch. Bevor man auch nur ein einziges Zelt aufstellt, steht die wichtigste Entscheidung überhaupt an.
Der Standort.
Der Standort. Und das klingt erstmal simpel, aber dahinter steckt eine Menge Know-how. Im Mittelalter konnte ein schlecht gewählter Lagerplatz über Leben und Tod entscheiden.
Im wahrsten Sinne. Ein Heer, das im Sumpf versank oder dessen Brunnen versiegte, hatte ein ernstes Problem. Und ein Umzug war so eine gewaltige Anstrengung, dass man das unter allen Umständen vermeiden wollte.
Also, was braucht man? Erstens, eine ebene Fläche, groß genug für alle Zelte und Bereiche. Zweitens, Ressourcen in der Nähe. Drittens, der richtige Untergrund.
Der Boden ist tatsächlich kritisch. Er muss fest genug sein, um Zelte und schwere Ausrüstung zu tragen. Gleichzeitig darf er nicht zu hart sein, sonst kriegst du keinen Zeltpflock rein.
Das kennt jeder, der mal auf steinigem Boden zelten wollte. Frust pur.
Ein kleiner Trick, den schon unsere Vorfahren kannten: Eine leichte Neigung ist von Vorteil. Regenwasser fließt ab, keine Pfützenbildung im Lager.
Das macht so viel aus. Ich habe mal ein Wochenende in einem Lager verbracht, das in einer, Senke lag. Nach dem ersten Regenschauer standen wir knöcheltief im Matsch.
Klassiker. Die Römer haben ihre Lager übrigens systematisch dokumentiert. Vigetius zum Beispiel. Im Mittelalter wurde das zwar eifrig kopiert, aber eher als Herrscherwissen, nicht als praktisches Handbuch. In der Praxis sah das ganz anders aus. Viel weniger standardisiert, mehr ans Gelände und die feudale Struktur angepasst.
Strategisch gesehen war ein erhöhter Standort Gold wert. Du hast Überblick über die Umgebung, kannst Gefahren früher erkennen und bei einem Angriff ist die Verteidigung leichter.
Man hat sich auch natürliche Hindernisse zunutze gemacht.
Genau, zum Beispiel Flüsse oder Hügel.
Die konnte man als zusätzlichen Schutz nutzen. Ein Fluss auf einer Seite bedeutet, eine Flanke weniger zu bewachen.
Bei modernen Reenactment-Veranstaltungen achtet man auf ähnliche Dinge. Klar, wir müssen uns nicht vor Angriffen schützen, aber Zugänglichkeit, Parkmöglichkeiten für Trossfahrzeuge, Nähe zu sanitären Anlagen.
Wie unterscheidet sich das eigentlich, ob du ein Wochenendlager planst oder etwas Längerfristiges?
Bei einem Wochenende kannst du improvisieren. Du bringst alles mit, was du brauchst. Aber bei einem längeren Aufenthalt, sagen wir eine Woche oder mehr, brauchst du Infrastruktur. Wasserversorgung wird zum Beispiel kritisch.
Wasser war im Mittelalter das A und O. Idealerweise lag ein Lager direkt an einer Quelle oder einem Fluss. Wenn das nicht möglich war, mussten Brunnen gegraben werden.
Und wenn auch das nicht ging?
Dann wurde Wasser in Fässern herangeschafft. Stell dir den logistischen Aufwand vor. Täglich Wasser für Hunderte oder Tausende Menschen und Pferde.
Jetzt kommt auf die Frage nach dem Wein. Man liest ja häufig, dass Wasser mit Wein oder Essig vermischt wurde.
Das ist ein Thema, wo man vorsichtig sein muss. Es stimmt, dass das praktiziert wurde, aber es war regional sehr unterschiedlich. In Weinanbaugebieten sicherlich verbreiteter als im Norden. Es war keine universelle Praxis.
Und der Hauptgrund war nicht unbedingt Desinfektion im modernen Sinne, sondern eher Geschmack und Haltbarkeit.
Der Alkoholgehalt in gemischtem Wein war oft zu niedrig für echte Desinfektion. Aber klar, in Regionen mit Weinproduktion war es eine praktische Lösung.
Zweite große Ressource: Holz. Ohne Holz kein Feuer, keine Wärme, kein gekochtes Essen.
Die Nähe zu einem Wald war deshalb enorm wichtig. Und bei größeren Lagern wurden regelrechte Holzfällertrupps gebildet. Die waren für nichts anderes zuständig als die Versorgung mit Brennholz und Baumaterial.
Baumaterial?
Zeltpflöcke, Reparaturen, Palisaden, wenn nötig. Ein Lager fraß Unmengen an Holz.
Und dann kommen wir zum weniger glamourösen Teil.
Die Latrinen.
Sanitäre Einrichtungen waren simpel, aber durchdacht. Latrinen wurden am Rand des Lagers angelegt, möglichst windabwärts. Man grub Gruben, die regelmäßig, bei Gemeinschaftslatrinen sogar täglich, mit Asche oder Sand bedeckt wurden. Wo verfügbar, nahm man auch gebrannten Kalk zur Geruchsbindung und Desinfektion.
Bei längeren Aufenthalten wurden tiefere Gruben ausgehoben. Das war keine Frage von Komfort, sondern von Überleben. Mangelnde Hygiene konnte ein Lager schneller dezimieren als jeder Feind.
Seuchen waren die größte Gefahr.
Ruhr, Typhus, diese Krankheiten haben mehr Soldaten getötet als Schlachten. Die Trennung von Trinkwasser und Latrinen war überlebenswichtig.
Im heutigen Reenactment macht man natürlich Kompromisse. Moderne Toiletten gibt es, aber sie werden oft geschickt versteckt oder in historisch anmutende Strukturen integriert.
Das Interessante ist, die grundlegenden Prinzipien haben sich nicht geändert. Wasser, Holz, Hygiene, das sind heute wie damals die drei Säulen eines funktionierenden Lagers.
Nur, dass wir heute den Luxus haben, Fehler korrigieren zu können. Im Mittelalter war ein falsch gewählter Standort möglicherweise ein Todesurteil.
Die Erfahrung der Feldherren zeigte sich genau hier. Ein guter Anführer wusste, worauf er achten musste. Diese Kunst der Standortwahl wurde über Generationen weitergegeben.
Geschichte zum Anfassen bedeutet auch, diese Herausforderungen nachzuvollziehen. Warum steht das Lager hier und nicht 100 Meter weiter?
Feuer. Das klingt erstmal simpel, aber im mittelalterlichen Lager war Feuer gleichzeitig Lebensader und größte Gefahr.
Ein Funke am falschen Ort und innerhalb von Minuten steht das halbe Lager in Flammen. Gerade Leinenzelte brennen schnell. Wolle ist zwar schwerer entflammbar, aber bei trockenen Bedingungen trotzdem brandgefährdet.
Deshalb gab es strenge Regeln. Feuerstellen wurden immer in ausreichendem Abstand zu den Zelten angelegt. Man umgab sie mit Steinen oder grub sie leicht in den Boden ein.
Die eingegrabenen Varianten hatten einen praktischen Vorteil. Sie waren weniger windanfällig und speicherten die Wärme besser. Gerade bei längerem Kochen macht das einen Unterschied.
Und die Aufsicht war Pflicht. Feuerdisziplin war Teil der allgemeinen Lagerregeln. Offiziere und Wachen sorgten dafür, aber ein eigenes Amt dafür gab es erst in der frühen Neuzeit.
Löschmittel?
Immer griffbereit. Sand, Wasser, feuchte Decken. Das war keine Empfehlung, sondern überlebenswichtig.
Die einfachste Form war die offene Feuerstelle mit einem Dreibein. Da hing dann der Kessel dran. In größeren Lagern fand man aber auch gemauerte Herde.
Bei der Organisation der Küche gab es grundsätzlich zwei Modelle.
Genau, entweder kleine Gruppen kochten für sich oder es gab zentrale Küchen.
Wobei die zentralen Küchen eher in den großen Feldlagern vorkamen. Da haben erfahrene Köche für alle zubereitet.
Und jetzt kommt der Teil, den ich liebe. Die Kochbereiche waren nicht nur funktional, sie waren das soziale Herz des Lagers.
Man saß zusammen, aß gemeinsam, tauschte Neuigkeiten aus. Das Lagerfeuer war der Treffpunkt schlechthin.
Ja, dieses Bild. Der dampfende Kessel, der Geruch von Holzrauch, Menschen, die sich wärmen.
Was die Gerichte angeht, Feldlagerküche war pragmatisch, nicht luxuriös. Eintöpfe und Breie dominierten. Gerste, Hafer, Erbsen, Linsen. Dazu Zwiebeln, Kohl, was die Gegend hergab.
Fleisch kam rein, wenn es verfügbar war. Rind, Schwein, Hammel. Oft als Speck, weil der länger haltbar war. Das Ganze stundenlang über dem Feuer geköchelt.
Und die Ausstattung? Kessel, Pfannen, Spieße, fast alles aus Eisen. Dazu Holzlöffel und Schüsseln.
Die wohlhabenderen Lager hatten Kupfer- oder Messinggeräte. Die leiteten Wärme besser und sahen natürlich auch repräsentativer aus. Aber für die meisten war Eisen Standard.
Messer waren übrigens oft persönlicher Besitz. Jeder hatte sein eigenes, trug es am Gürtel.
Und Brot?
Brot war, das ist interessant, richtige Backöfen gab es im mittelalterlichen Feldlager tatsächlich nicht. Mobile Feldbäckereien kamen erst im 16. Jahrhundert auf, unter Karl dem V. Also hat man Fladenbrot gemacht. Teig auf heißen Steinen, in der Pfanne oder auch in der Asche.
Oder man brachte vorgebackenes Brot mit und hat es im Lager aufgefrischt.
Altes Brot wurde zu Brotknödeln verarbeitet, in die Brühe getunkt oder mit Eiern und Milch vermischt. Nichts wurde verschwendet.
Beim authentischen Kochen heute funktioniert vieles davon überraschend gut. Eintöpfe über offenem Feuer haben einen ganz eigenen Geschmack. Die Hitze ist anders, unregelmäßiger.
Das Ergebnis auch.
Im positiven Sinne. Man muss sich anpassen, mehr beobachten. Kein Thermostat, der die Temperatur regelt.
Aber die Kochbereiche waren nur ein Teil des arbeitenden Lagers. Drumherum gab es verschiedene Handwerkstätten.
Schmiede, Holzverarbeiter, Lederarbeiter, Textilhandwerk.
Die Schmiede war quasi die Reparaturwerkstatt des Lagers. Waffen mussten geschärft werden, Rüstungen ausgebessert, Werkzeuge repariert. Ohne Schmied ging nichts.
Und die brauchten einen separaten Bereich. Mit Esse und Amboss, abgetrennt vom Rest. Funkenflug war ja wieder ein Brandrisiko.
Die Holzverarbeiter haben alles Mögliche gefertigt. Zeltpflöcke, Möbel, Waffenteile, Schäfte für Speere.
Lederarbeiter stellten Riemen her, Sättel, Schuhwerk. In einem Lager war ständig etwas kaputt oder abgenutzt.
Und dann gab es natürlich noch die Textilherstellung.
Richtig. Die fand in eigenen Bereichen statt. Oft bei den Frauen im Tross, wo dann gesponnen und genäht wurde.
Kleidung ausbessern, Zeltplanen flicken, manchmal komplett neu anfertigen. Das war wichtige Arbeit, die oft übersehen wird.
Es entstand also eine richtige kleine Handwerkerstadt mit einer eigenen internen Wirtschaft.
Und genau das macht die Faszination aus. Es war nicht nur ein Ort zum Schlafen. Es war ein komplexes System, in dem alles ineinander griff.
Feuer, Nahrung, Handwerk. Die Grundpfeiler menschlicher Gemeinschaft. Im Lager komprimiert auf engstem Raum.
Ein Lager konnte noch so gut organisiert sein. Ohne Sicherheit war alles wertlos. Und unsere Vorfahren wussten das.
Das Lager war ja auch angreifbar. Hunderte oder tausende Menschen konzentriert auf engem Raum. Ein lohnendes Ziel.
Deshalb war die erste Verteidigungslinie immer der Mensch. Wachposten wurden strategisch rund um das Lager platziert, meist auf erhöhten Positionen, Hügel, Türme, Aussichtspunkte.
Die hatten Signalinstrumente dabei, Hörner vor allem. Ein Stoß und das ganze Lager wusste, da kommt was.
Dieses Alarmsystem war durchdacht. Verschiedene Signale für verschiedene Befehle, also nicht nur Alarm, sondern auch Sammeln oder Angriff.
Eine Art akustischer Code.
Ergänzt wurden die festen Posten durch Patrouillen. Die bewegten sich ständig um das Lager herum, kontrollierten die Umgebung auf verdächtige Aktivitäten.
Und die physischen Befestigungen?
Palisaden waren das Mittel der Wahl. Holzzäune aus angespitzten Pfählen, dicht nebeneinander in den Boden gerammt. Schnell zu errichten, effektiv als Hindernis.
Das Interessante ist die Geschwindigkeit. Bei den Römern war das ja standardisiert. Die haben nach dem Marsch in wenigen Stunden ein komplettes befestigtes Lager hochgezogen. Im Mittelalter war das flexibler, weniger uniform.
Ein erfahrener Trupp konnte eine einfache Palisade relativ schnell errichten. Je nach Umfang, Holzverfügbarkeit und Bodenbeschaffenheit waren das Stunden bis einige Tage.
Vor den Palisaden kamen oft Gräben. Das erschwerte das Vordringen zusätzlich. Du musst erst den Graben überwinden, dann die Palisade. Unter Beschuss.
Die Kombination war entscheidend. Kein Element allein hätte funktioniert. Wachen, Palisaden, Gräben. Das griff ineinander.
Und dann gab es da noch die Feuerregelungen.
Die waren besonders wichtig.
Die waren streng. Nachts wurden offene Feuer oft stark eingeschränkt oder nur verdeckt genutzt. Abgedeckte Glut, Laternen.
Das hatte einen simplen Grund. Ein Lagerfeuer ist nachts kilometerweit sichtbar. Du verrätst deine Position, deine Größe, vielleicht sogar deine Stärke.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Bei Reenactment-Nachtwachen spürt man das. Diese Dunkelheit, nur der Sternenhimmel. die Stille. Man versteht plötzlich, warum Feuer so kostbar und gefährlich zugleich war.
Diese Atmosphäre ist einzigartig. Aber zurück zur Geschichte. Es gab designierte Verantwortliche für die Feuerkontrolle. Wann darf Feuer brennen, wann nicht? Wer darf es nutzen?
Eine echte Autoritätsposition.
Absolut. Der Feuerverantwortliche hatte Weisungsbefugnis. Wer sich nicht an die Regeln hielt, riskierte die Sicherheit aller.
Was ist eigentlich mit Verletzungen? Bei Kampf, bei Unfällen?
Da kommen die Wundärzte, Bader und Scherer ins Spiel. Die Vorläufer unserer heutigen Ärzte. In größeren Lagergemeinschaften gehörten sie fest dazu.
Die hatten oft einen eigenen Bereich, etwas abseits vom Rest. Logisch. Verwundete und Kranke sollten nicht mitten im Lager liegen.
Auch um die Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern. Man hatte aus Erfahrung gelernt, dass Hygiene wichtig war und Kranke getrennt werden sollten, auch wenn man die genauen Ursachen noch nicht verstand.
Was hatten die für Mittel?
Ein breites Spektrum. Kräuter für Tränke und Umschläge, aber auch chirurgische Instrumente. Messer, Zangen, Nadeln zum Nähen von Wunden.
Das klingt fast modern.
Vieles basierte auf antikem Wissen. Griechische und römische Medizin wurde über Jahrhunderte weitergegeben. Eine Technik war das Ausbrennen von Wunden.
Kauterisation.
Zur Reinigung der Wunde, um Wundfäulnis vorzubeugen und um Blutungen zu stoppen.
Das zeigt, wie viel praktisches Wissen diese Menschen hatten. Wir unterschätzen das oft.
Die Wundärzte waren keine Scharlatane. Sie hatten echte Expertise, weitergegeben von Generation zu Generation. Mit dem Wissen ihrer Zeit konnten sie oft erstaunliche Ergebnisse erzielen.
Sicherheit im Lager war also mehr als Wachen und Zäune. Es war ein ganzes System, von der äußeren Verteidigung bis zur medizinischen Versorgung. Ein mittelalterliches Lager war, wie wir gesehen haben, mehr als nur Zelte und Arbeitsbereiche. Es war eine Gesellschaft im Kleinen.
Und diese Gesellschaft hatte klare Strukturen. Im Zentrum des Lagers befanden sich die Versammlungsplätze, dort, wo die wichtigen Entscheidungen getroffen wurden.
Diese Plätze hatten mehrere Funktionen. Kommunikation wichtiger Informationen, Streitigkeiten schlichten, aber auch gemeinsame Mahlzeiten. Der soziale Klebstoff, der alles zusammenhielt.
Diese zentralen Plätze spiegelten sich auch direkt in der Anordnung der Unterkünfte wider, was viel über den Status der Bewohner verriet.
Diese Ordnung war kein Zufall. Jeder wusste auf den ersten Blick, wo er hingehörte.
Und selbst die Lagerfeuer, die waren hierarchisch geordnet.
Wie meinst du das?
An den Feuern der Anführer versammelten sich die wichtigen Persönlichkeiten, die Berater, die Offiziere. Das einfache Volk scharte sich um kleinere, periphere Feuer am Rand.
Das hat ja auch eine soziale Dimension. Die Feuerstellen waren Treffpunkte, Orte des Austauschs. Wer sich wo wärmte, definierte die Zugehörigkeit.
Das Lagerleben war aber nicht nur Arbeit und Hierarchie. Es gab auch Unterhaltung und die war wichtig für die Moral.
Spiele. Würfel, Brettspiele, sportliche Wettkämpfe. Nach einem harten Tag brauchten die Leute Ablenkung.
Mühle war extrem beliebt. Eins der ältesten Spiele überhaupt, schon aus der Antike bekannt. Das Spielfeld wurde oft einfach in Stein oder den Boden geritzt. Kein Aufwand, überall spielbar, im ganzen Mittelalter verbreitet.
Schach war eher was für die höheren Stände. Als strategisches Spiel hatte es einen gewissen Prestigecharakter.
Würfelspiele waren daher ein ganz eigenes Thema.
Genau. Trotz aller moralischen Bedenken waren die überall verbreitet.
Das Glückselement machte sie spannend, schnell spielbar und ja, es wurde auch um Geld gespielt.
Gab es Verbote?
Die Kirche hatte schon Bedenken, klar. Verbote, gerade gegen Würfel- und Glücksspiel, gab es durchaus in vielen Ordnungen. Aber flächendeckend durchgesetzt? Nee, eher lückenhaft.
Neben den Spielen gab es auch sportliche Wettkämpfe. Zielwerfen, Geschicklichkeitsübungen. Für die Soldaten eine Möglichkeit, sich zu messen, ohne echte Waffen zu schwingen.
Ein Lager war ja keineswegs homogen. Es lebten verschiedene soziale Gruppen zusammen, die alle integriert werden mussten.
Da waren die Handwerker, die Händler.
Die Händler waren besonders wichtig.
Die brachten Waren von außen. Alles, was das Lager nicht selbst herstellen konnte. Sie waren die Verbindung zur Außenwelt.
Oft gab es eigene Marktbereiche. Die Händler kamen regelmäßig, tauschten Waren, brachten Nachrichten mit. Das war auch ein Informationskanal.
Und dann die Unterhalter. Barden, Gaukler, Geschichtenerzähler.
Die waren praktisch die Moraloffiziere des Lagers.
So kann man es sagen. Die konnten die Stimmung drehen. Ein guter Barde, der abends am Feuer singt, hebt die Moral mehr als eine Extraration.
Sie genossen deshalb oft eine Sonderstellung. Nicht ganz Teil der normalen Hierarchie, aber respektiert.
Was sich davon bis heute gehalten hat, ist erstaunlich. In modernen Lagergemeinschaften gibt es immer noch, diese Rolle der Stimmungsmacher. Die Leute, die abends am Feuer die Geschichten erzählen oder Musik machen.
Die Grundbedürfnisse haben sich nicht geändert. Gemeinschaft, Unterhaltung, ein Platz am Feuer.
Was die Materialien angeht, alles war natürlich. Zelte aus Leinen oder Wolle. Holz und Leder für fast alles andere. Möbel, Gebrauchsgegenstände, Werkzeuge.
Diese Materialien hatten über Jahrhunderte ihre Qualität bewiesen. Die Handwerkstechniken waren ausgereift, von Generation zu Generation weitergegeben.
Ein Leinenzelt, richtig gepflegt, hielt Jahre. Wolle war schwerer, aber bot besseren Schutz gegen Kälte und Nässe.
Die Vielfalt der Techniken ist faszinierend. Jedes Handwerk hatte seine spezifischen Methoden, seine Werkzeuge. Das Wissen war spezialisiert und wertvoll.
Wenn man so ein Lager betrat, sah man diese Gesellschaft in Aktion. Die Hierarchie, ja. Aber auch die Gemeinschaft, die funktionierte.
Dieses soziale Gefüge umfasste wirklich jeden, von der Führungsebene bis hin zu den Handwerkern und Unterhaltern.
Und abends, wenn die Arbeit getan war, saß man zusammen. Am Feuer, beim Spiel, bei Geschichten. Das verbindet Menschen, damals wie heute. Jetzt kommt die große Frage. Wie verbindet man historische Authentizität mit modernen Anforderungen? Sicherheit, Komfort, rechtliche Vorgaben, das muss alles unter einen Hut.
Die Balance ist tatsächlich die größte Herausforderung. Einerseits will man ein möglichst genaues Bild der Vergangenheit vermitteln. Andererseits gibt es Sicherheitsstandards, die eingehalten werden müssen.
Nehmen wir das Feuer. Historisch korrekte Feuerstellen sind für die Atmosphäre unverzichtbar. Aber sie sind auch Gefahrenquellen. Die Lösung sind spezielle Feuerzonen mit modernen Sicherheitsvorkehrungen, die optisch möglichst unauffällig bleiben.
Feuerlöscher versteckt hinter Holzkisten, Sandvorräte in historisch aussehenden Behältern. Die Technik ist da, man muss sie nur geschickt integrieren.
Ähnlich beim Wetterschutz. Mittelalterliche Lager waren den Elementen ausgeliefert. Aber niemand erwartet heute, dass man im strömenden Regen durchnässt wird.
Da sind moderne, wasserdichte Zeltplanen ein gutes Beispiel.
Genau, die kann man ja einfach mit historisch anmutenden Stoffen überziehen.
Von außen sieht es authentisch aus, darunter schützt moderne Technik. Ein eleganter Kompromiss.
Die Entwässerungsgräben sind interessant. Die haben schon im Mittelalter funktioniert und tun es heute noch. Da braucht man nichts zu modernisieren.
Manchmal haben unsere Vorfahren einfach die beste Lösung gefunden.
Bei der medizinischen Versorgung wird es kniffliger. Erste-Hilfe-Ausrüstung muss da sein, aber sie soll nicht das Bild stören.
Die Idee ist, einen Bereich als Lazarett zu gestalten. Historisch korrekt von außen, aber mit moderner Ausrüstung drin. Das passt sogar thematisch. Wundärzte und Bader gab es ja tatsächlich.
Verbandsmaterial in Holzkisten, Notfallmedikamente diskret untergebracht. Im Ernstfall ist alles griffbereit, im Alltag fällt es nicht auf.
Was oft unterschätzt wird, die Dokumentation. Jedes Lager sollte festgehalten werden.
Für wen?
Für sich selbst und für andere. Schriftliche Aufzeichnungen über den Aufbauprozess, verwendete Materialien, was funktioniert hat und was nicht. Dazu Skizzen der Lageranordnung.
Fotografien sind Gold wert. Nicht nur vom fertigen Lager, sondern auch vom Aufbauprozess. Übersichten und Details. Das hilft beim nächsten Mal enorm.
Und dann das Feedback der Teilnehmer. Was hat funktioniert? Wo gab es Probleme? Diese Erfahrungsberichte sind die Basis für Verbesserungen.
Die Evaluation danach, das vergessen viele. Man baut ab, fährt nach Hause und dann war's das.
Aber genau da liegt das Potenzial. Jedes Lager ist ein Lernprozess. Was können wir besser machen? Welche Kompromisse waren nötig? Welche könnten wir vermeiden?
Für Einsteiger ins Lagerleben würde ich sagen, klein anfangen. Ein Wochenende, überschaubare Ausstattung, dann steigern.
Und von Erfahrenen lernen. Die meisten teilen ihr Wissen gern. Die Gemeinschaft lebt vom Austausch.
Was mich fasziniert ist, wie viel wir durch diese Lager lernen.
Genau, über unsere Vorfahren und ihre Lebensweise.
Man liest etwas über Wasserversorgung oder Feuersicherheit und dann steht man selbst vor dem Problem. Plötzlich versteht man die Herausforderungen auf einer ganz anderen Ebene.
Der mittelalterliche Lageraufbau ist im Grunde ein lebendiges Experiment, eine Brücke zwischen den Zeiten.
In einer Welt, wo Geschichte oft nur aus Büchern oder Bildschirmen kommt, bieten diese Lager etwas Einzigartiges. Die Vergangenheit mit allen Sinnen erfassen.
Der Geruch von Holzrauch, das Gewicht eines Eisenkessels, die Kälte des Morgens im Zelt, das kann kein Buch vermitteln.
Und das Beste? Jeder kann das erleben. Es braucht keine Vorkenntnisse, nur Neugier und die Bereitschaft, sich darauf einzulassen.
Geschichte zum Anfassen. Genau das haben wir heute versucht zu vermitteln.
Wer jetzt Lust bekommen hat, tiefer einzusteigen, auf battlemerchant.com findet ihr nicht nur Ausrüstung fürs Lagerleben, sondern auch im Blog viele weitere Themen für historisch Interessierte.
Von Zelten über Kochgeschirr bis zu den kleinen Details, die ein Lager authentisch machen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, diese Episode hat euch gefallen und vielleicht inspiriert, selbst einmal in die Vergangenheit einzutauchen.
Bis zum nächsten Mal und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja mal am Lagerfeuer.
Tschüss.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.